wir bei Korax dokumentieren ganz häufig Streiks und ich kann mich an das ein oder andere Gespräch auch mit Gewerkschaftlern hier in Mittagsmagazinen erinnern, mit denen ich sprach über ihre Anliegen und Wünsche und Forderungen und ihre Situation. Und wenn ich mich an diese vielen Gespräche erinnere, dann, das muss ich tatsächlich mal so feststellen, waren das meistens Männer, mit denen ich über ihre Streiks sprach. Ein Fall ist mir dann gleich eingefallen, nämlich ein Gespräch über einen Streik, der sich im Gesundheits- und Pflegebereich abspielte. Da hatte ich dann eine weibliche Gesprächspartnerin an der Strippe. Ist das ein Zufall? Ich glaube nicht. Streikende Frauen, die gibt es und das nicht nur in den Bereichen, die als weibliche Berufsfelder, wie eben zum Beispiel eben die Care-Arbeit gelten. Streikende Frauen, die gibt es auch nicht erst seit gestern, etwa seit der sogenannten zweiten oder auch ersten Frauenbewegung, sondern Frauen mischten seit Menschengedenken ins politische Geschehen sich ein. Tja, ich sage jetzt seit Menschengedenken, genau das ist ein bisschen tricky, weil was ist denn, wenn man diesen Personen nicht gedenkt? Dann schwindet irgendwie auch das Wissen darum, dass es die überhaupt gab. Und dann entsteht eben meistens ein falsches, aber eben auch das vorherrschende Bild, Geschichte wäre hauptsächlich von Männern gemacht. Dass es unwahr ist, damit hat sich Gisela Notz beschäftigt. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und Historikerin und arbeitet zur historischen Frauenforschung, alternativen Ökonomie und zu Sozial-, Familien- und Frauenpolitik. Und über streikende Frauen in der Geschichte darf ich jetzt mit Frau Notz sprechen. Schönen guten Tag erstmal.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, wenn wir in die Geschichte politisch aktiver Frauen blicken, ich habe es gerade schon ein bisschen angesprochen, dann fällt einem meistens erstmal die sogenannte neuen Frauenbewegung ein, die 68er, dann schaut man ein bisschen genauer und entdeckt, ja okay, Ende des 19. Jahrhunderts gab es bereits auch Frauen, die publiziert haben und so weiter und auf ihre Rolle in der Gesellschaft, in einer männlich dominierten Gesellschaft verwiesen haben. Allerdings haben politische Aktionen von Frauen eigentlich eine viel ältere Geschichte, die sogar bis in die Antike reinreicht. Können Sie vielleicht zu Beginn erstmal erläutern, wie sich bereits im Altertum Frauen politisch betätigten und ihre Rolle in der Gesellschaft beschrieben?
Ich bin ja Zeithistorikerin, aber es ist ja, die Übermittlung gibt es schon lange, dass der erste Frauenstreik, und es ist auch der erste bekannte Frauenstreik, bereits um 400 vor Christi gewesen ist und der Aufruf von Lysistrata, der Heeresauflöserin, wie sie auch hieß, die während des Peloponnesischen Krieges zwischen Athen und Sparta im 20. Jahr war der schon im Gange und tobte und kostete viele Menschenleben. Und da soll diese Lysistratia, glaubt man den Übermittlungen des griechischen Stückeschreibers Aristophanes, erfolgreich gewesen sein mit ihrem Aufruf zum Frauenstreik. Die Männer gefährden und gespielen mit, die sollten also für die nichts mehr tun und auch nicht mehr mit ihnen schlafen. Das war der Aufruf. Sie hätten angesichts dieses auch praktizierten Liebesentzugs dann klein beigegeben, die Männer, und hätten den Frieden verkündet. Das ist der erste übermittelte Frauenstreik in der Geschichte.
Also quasi Sexentzug als politisches
Kampfmittel. Ja, nicht nur, eben auch nichts mehr für die Männer tun, keine Mahlzeiten mehr zubereiten etc., aber auch der Liebesentzug, genau. Mhm.
Also ein Beispiel, dass das politische Engagement von Frauen verdeutlicht und zugleich aber auch eben das Schweigen und das unter den Teppich kehren von politischen Kämpfen seitens der weiblichen Welt ist der Weberinnenaufstand 1844. Ich erinnere mich noch gut an meinen Geschichtsunterricht. Ich habe nie von Weberinnen gehört, sondern es war der Weberaufstand. Genau. Können Sie vielleicht die Rolle der Frauen in diesem Arbeiter- beziehungsweise eben auch Arbeiterinnenkampf Ende des 19. Jahrhunderts beschreiben? Und erzählen, welche Rolle die Frauen damals spielten, was für Strategien sie anwandten und welche Forderungen sie vertraten.
Ja, der Weberaufstand, so ist er tatsächlich in die Geschichte eingegangen. Das habe ich auch so im Geschichtsunterricht gehört. Und selbst als ich neulich einen Artikel dazu schrieb, dann sagte die Redakteurin auch, ja, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass da Frauen beteiligt gewesen sind. Und dass der war hauptsächlich ein Weberinnenaufstand, den der Industrie, in der Textilindustrie arbeiteten damals hauptsächlich Frauen. Und die waren auch ziemlich gut organisiert und haben den Aufstand auch getragen. Das war 1844 in Schlesien und es ging um höhere Löhne und bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Und die haben nicht nur, wie es auch oft übermittelt ist, gegen die Maschinen, die neu eingeführt worden sind und wo sie um ihre Arbeitsplätze halt banken, revoltiert, sondern auch über die Ursachen der Not nachgedacht, dass die Arbeit eben zu schlecht bezahlt wird, dass sie zu ungleich verteilt ist und dass ein großer Teil der Menschen brotlos werden müsste, wenn jetzt diese Maschinen eingesetzt werden. Es ging aber auch um bessere Arbeitsbedingungen, um höhere Löhne, um geringere Arbeitszeit. Und sie haben also fantasievolle Aktionen auch gestartet, sind vor die Häuser der Fabrikherren gezogen und haben dort ja Krach gemacht und ihre Forderungen vorgetragen. Und damit eine Forderung war eben, dass ein jeglicher Arbeiter oder Arbeiterin auch den entsprechenden Lohn findet.
Bemerkenswert bei der ganzen Geschichte ist ja, dass durchaus aus Arbeiter, also ihre männlichen Genossen sozusagen, eigentlich von einem ähnlichen Problem erstmal betroffen waren. Also wenn wir jetzt mal eben nicht die Ungleichbezahlung geschlechterspezifisch angucken, sondern erstmal miese Arbeitsbedingungen, das wäre ja also die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, das wäre ja ein Punkt, wo Frauen, streikende Frauen, sich zusammenschließen hätten können mit Männern. Ein anderes Beispiel, was Sie in dem Artikel in der Analyse und Kritik vom Februar anbringen, ist ja der politische Kampf von den Textilarbeiterinnen 1903-4 in Krimtschau in Sachsen, der ja maßgeblich von Frauen mitgetragen wurden und ihre männlichen Kollegen und Gewerkschaftler ja, aber keine Unterstützung zukommen ließen. Aus welchen Gründen blieb denn ja, irgendwie habe ich den Eindruck, immer oder so oft die Solidaritätsbekundung oder wirklich auch praktisch Solidarität mit streikenden Frauen seitens ihrer männlichen Kollegen aus? Also welche Gründe sehen Sie da?
Da gibt es schon mehrere Gründe dazu. Einmal hatten sie hatten ja sehr viel Solidarität erfahren, auch unter der Bevölkerung. Aber was eben ausblieb, war die Unterstützung durch andere Gewerkschaften. Das versuchen wir heute auch immer, Solidaritätsstreiks zu veranstalten. Und das kam daher, weil Frauen geringere Einkünfte hatten und der ganze Textilarbeiterverband wenig Geld hatte aus den Beiträgen der Frauen. Und die Vorsitzenden der männlich dominierten Gewerkschaften hatten überhaupt kein Interesse daran, ihre Gelder abzugeben und sich damit dann selbst zu schwächen für ihre Kämpfe. Andererseits war das Interesse der Gewerkschaftsmänner am Kampf der Frauen ohnehin gering, weil die Frauen als Lohndrückerinnen angesehen wurden und viele auch Sozialisten und Gewerkschafter eigentlich für das Verbot der Frauenlohnarbeit oder zumindest für das Verbot der Frauen, der verheirateten Frauen als Fabrikarbeiterinnen sich dafür eingesetzt hat. Und man befürchtete dann, wenn man die den Streik unterstützt, dass man auch die Frauen Lohnarbeit billigt und hat sich auch gar nicht groß um die Organisierung der Frauen bemüht. Der zweite Grund, der damit zusammenhängt, ist natürlich, dass die Frauen eigentlich zu Hause bleiben sollten. Auch der ordentliche Fabrikarbeiter wollte gerne eine Hausfrau nach bürgerlichem Vorbild haben, die ihm eben das Haus versorgt, damit er abends ein gemütliches Heim vorfindet. Es gab sogar Petitionen, die überliefert sind zu dieser Zeit, wo zum Beispiel bei einem Bergarbeiterstreik ein führender Bergarbeiter Siegel hieß er, ist, da haben wir noch Belege, der an den Kaiser Wilhelm geschrieben hat, dass er sich doch dafür einsetzen müsse, dass die Männer so viel verdienen, dass sie ihre Familien ehrlich und ordentlich ernähren können. Und da gibt es auch bei den Gewerkschaftstagen immer wieder Reden, wo die Männer sagen, ja, das geht doch nicht, dass die Frauen dann außer Haus sind und dann findet der Arbeitsmann kein gemütliches Heim vor und muss in die Kneipe gehen und so weiter und so fort.
Hm. Ja, zum Stichwort Solidarität, wie die aussieht oder nicht aussieht, das sagt ja auch wiederum was über das Verhältnis von Frau Mann aus. Also Sie sagten jetzt gerade eben auf der einen Seite irgendwie die ganz materielle Konkurrenz sozusagen, ja, also Frauen als Lohndrücker war da das Stichwort. Mhm. Und auf der anderen Seite dann eben auch so eine vielleicht noch viel, viel tiefer liegende Angst vielleicht sogar, ja, davor eben, dass die Welt irgendwie in Ungleichgewicht gerät, weil man meint, sie sei ja so in Ordnung, jeder hätte seinen Platz und die Frauen, die würden eben an Herd gehören, im Gegensatz zu den Männern, die eben in der Fabrik arbeiten. Jetzt schaue ich mir heute mich so um und sehe, dass es nicht selten so ist, dass Männer, die in irgendeiner Form schon nachvollziehen können, dass ein feministischer Kampf geführt werden muss, dass denen dann Paternalismus vorgeworfen wird. Das ist jetzt quasi eine Frage, eher wenn überhaupt Solidarität passiert, welche Form kann sie denn seitens der Männer annehmen, wenn sie eben genau das durchbrechen wollen, eben die Vormachtstellung zu behalten? Das ist ja, also denke ich, aus Perspektive eines Mannes doch auf jeden Fall nicht ganz einfach, die weiblichen Mitstreiterinnen sozusagen, also überhaupt Mitstreiter zu sein, in einem Belang, wo er eigentlich gleichzeitig auch zumindest geschichtlich gesehen immer eher in eine Täterrolle, hatte.
Ich stelle mir schon vor, dass es möglich wäre, dass es solidarische Kämpfe gibt, also die auch von Männern unterstützt werden. Aber da ist ja erstmal die Voraussetzung, dass Männer das unterstützungswert finden. Und wenn sie für den Familienlohn und für die Hausfrau kämpfen, dann sind sie eben nicht damit einverstanden, dass die Frau überhaupt die eigenständige Existenzsicherung für sich hat. Da müssen sie erstmal dahinter stehen und dann werden sie sich auch solidarisch dafür einsetzen, dass Frauen auch die besseren Arbeitsbedingungen von allen schlechten Arbeitsbedingungen, auch zu Beginn der Industrialisierung hatten Frauen immer die schlechtesten. Und dann würden sich dafür einsetzen, sie würden sich für die gleichen Löhne einsetzen sie würden sich auch dafür einsetzen, dass Frauen nicht gewalttätig, das haben Sie ja schon anklingen lassen, behandelt werden. Ich meine, auch da wäre Solidarität angebracht und ich wundere mich, dass es nicht mehr Männerbünde auch gibt, die sagen, da müssen wir jetzt was gegen diese Geschlechtsgenossen unternehmen, die immer wieder dazu beitragen, dass der Mann als solcher, sage ich jetzt mal ganz salopp, als gewalttätig und nicht solidarisch mit Frauen betrachtet wird und müssen ihre Geschlechtsgenossen zur Rechenschaft ziehen, dass Frauen eben genauso menschenwürdig zu behandeln sind wie Männer und dass man sich dafür einsetzen muss und damit solidarisieren muss.
Hm. Ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht aufgemacht haben, aber was ich in dem Zusammenhang super spannend finde, ist, wie Geschichte überhaupt geschrieben wird. Ja, also es gibt ja eben das geflügelte Wort, wie auch immer, Geschichte ist immer Geschichte der Herrschenden. Auch im Falle vom Patriarchat könnte man das jetzt erstmal so benennen, aber mal genauer drauf geguckt, finde ich interessant. Sie haben sich ja mit Quellen beschäftigt und haben eben gezeigt und aufgearbeitet, dass eben es durchaus streikende Frauen in der Geschichte gab oder gibt. Wie erklären Sie sich, wie kommt das konkret zustande, dass eben solche Fälle wie der beispielsweise dieser Heeresauflöserin Lysistrate, die Sie vorhin genannt haben, nicht oder nur den allerwenigsten überhaupt bekannt sind? Also wie passiert das?
Wieso die Kämpfe nicht ernst genommen? Ja, weil die Forderungen der Frauen, das hatte ich ja schon ein bisschen erklärt, eben nicht die gleichen Forderungen wie die der Männer sind. Das Interesse an der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Warum sollten sie ein Interesse an der Auflösung haben? Mhm. Das ist die eine Seite. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass ich habe in der Geschichte wirklich nur von der Geschichte, also in der Schule in der Geschichte wirklich nur von der Geschichte der Herrschenden gehört. Das soll ja heute anders sein. Da gibt es auch Lehrbücher, die sich mit Arbeiterbewegung befassen und so weiter. Und Geschichte ist traditionell auch von Männern geschrieben worden, auch an den Universitäten unterrichten oder unterrichteten. Jetzt gibt es auch Frauen. Forscherinnen, die dort zu finden sind, aber traditionell haben das eben Männer gemacht und es gibt ja auch das Wort, wenn es heißt ja Herstory, nicht, es heißt nicht Herstory, sondern es heißt History und das hat sich ja erst auch durch die neue Frauenbewegung geändert, dass Frauen nach ihrer Geschichte eben schauen und sowohl in den Universitäten als auch außerhalb nach den Wurzeln graben, wie eigentlich diese Diskriminierungen auch zustande kamen.
Nein, Sie sprechen da was an, was tatsächlich mich auch beschäftigt. Sie haben vorhin auch schon gesagt, Sie wundern es eigentlich, dass so wenig seitens der Männer kommt. Also wir sind jetzt im Jahr 2017 und ganz oft fällt das Wort Emanzipation ganz abstrakt, meint es ja eben Herrschaftsmechanismen überwinden. Und dazu würde ja eigentlich auch die Herrschaft des Mannes über die Frau beziehungsweise fallen. Jetzt ist aber mein Eindruck, dass verglichen mit anderen Diskriminierungsmustern, wie beispielsweise mit Rassismus, der Sexismus und die Feindschaft gegen Frauen sich viel hartnäckiger hält. Und vor allem scheint mir auch, dass es schwieriger zu sein scheint, diese Diskriminierung, die eben geschlechterspezifisch ist, die überhaupt zu erkennen und zu benennen. Können Sie sich das erklären? Woran liegt das, dass eben Sexismus weniger geahndet oder erkannt werden kann vielleicht auch?
Naja, erstmal, ich würde mich schon dagegen wehren, das außer Acht zu lassen, dass man andere Diskriminierungsmechanismen auch anschaut. Auch die neue Frauenbewegung hat Class, Race and Gender zusammengesehen und hat aber auch gleichzeitig hat eben auch gesehen, dass Migrantinnen zum Beispiel andere Probleme haben als deutsche Frauen, aber auch, dass es Klassenunterschiede gibt zwischen den Frauen, so geflügeltes Wort, was haben die Probleme des Dienstmädchens mit der Probleme seiner Herrin zu tun? Da hat eigentlich schon die erste Frauenbewegung dazu gearbeitet, dass dieses Verhältnis eigentlich nicht wünschenswert ist. Und eben heute ist es ja so, dass wir wieder neue Dienstbotinnen haben, die kommen meist aus anderen Ländern und die werden dann auch von deutschen Herrinnen angestellt. Da gibt es dann wieder neue Unterschichtungen unter den Frauen, das muss man auch sehen. Aber der Unterschied der Diskriminierung zwar Geschlecht ist halt schon, dass er alle Frauen trifft, aber halt auch unterschiedlich nach Klasse und Herkunft. Und es gibt einen neuen Report von dem World Economic Forum, der zeigt, dass der sogenannte Gender Gap, also der Unterschied zwischen den Geschlechtern, in den letzten Jahren zugenommen hat. Vor allem was die ökonomische Benachteiligung und die Benachteiligung an der Teilhabe bei den Erwerbsarbeitsplätzen, die existenzsichernd sind. Das ist schon richtig, dass das eigentlich nicht, ja, man kann das ja schon erklären, wir leben ja in einem kapitalistischen System, wo eben die Frauenarbeitskraft immer noch flexibler ist. Viele Frauen haben die Minijobs und die nicht existenzsichernde Teilzeit. So wird heute das Problem der viel zitierten Vereinbarkeit von Beruf und Familie gelöst, wiederum auf Kosten der Frauen. Und andererseits hat sich aber auch unter Frauen unterschiedlichen Voraussetzungen verändert. Viele Frauen kämpfen heute um ihre Belange, um Quoten, um Position, um Ämter. Und da geht es eben nicht mehr um das, was die Arbeiterin oder die kleine Angestellte oder die Verkäuferin für eine Probleme hat, sondern es geht eben um Beteiligung an dem Kuchen, den die Männer haben, dass der eben anders verteilt wird. Die neue Frauenbewegung ist mal angetreten, um antikapitalistische, egalitäre Emanzipation zu erreichen und Hierarchien abzubauen, anstatt die Hälfte vom verschimmelten Kuchen jetzt einfach haben zu wollen.
Eine ganz ähnliche, das erinnert mich an Forderungen, die man ja ein bisschen abgeändert, aber doch ist diese allumfassende Richtung, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, dass man eben Geschlechterkampf nie auch nie alleine denken kann, sondern es da immer auch um andere Kämpfe geht, die zusammengedacht werden müssen. Darauf verweist übrigens auch ein Aufruf zum Frauenkampftag 2017 in Freiburg im Breisgau unten im Süden. Ich fand den ziemlich großartig, weil der ja ein Rundumblick ist und ja wenig auf, nicht so kleinteilig arbeitet, sondern eben sagt, wir müssen feministisch voranschreiten, aber unser Feminismus bleibt antirassistisch, er bleibt antikapitalistisch, er bleibt international und er bleibt solidarisch. Und an der Stelle möchte ich darauf hinweisen, ag-freiburg.org. Und meine Interviewpartnerin Gisela Notz, die würde ich gerne abschließend bitten, falls die Wünsche oder Träume bestehen, zum 2017 Frauenkampftag morgen, was wollen Sie der Welt noch mitteilen, vielleicht abschließend?
Ja, einmal finde ich das gut. Es gibt viele solche Aufrufe, auch hier bei uns in Berlin. Und es sind vorwiegend junge Frauen, die da beteiligt sind an den Vorbereitungen und an der Durchführung. Und ich würde mir wünschen, dass morgen wirklich ganz viele Frauen überall in allen Städten und möglichst auch noch auf dem Land, auf der Straße sind und die Forderungen verbreiten, denn angesichts des Wiederauftauchens und Erstarkens der konservativen Parteien und Zusammenschlüsse ist es unbedingt nötig, sich dagegen zu stellen und zu zeigen, das ist nicht unsere Position. Wir wollen die Situation für alle verbessern und Menschenwürde weltweit erreichen.